Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Wenn Beten schwierig ist und die Motivation fehlt. Wir haben eine Umfrage gemacht zu der Predigtreihe und auch zu den Themen und dieses Thema wurde mit ausgewählt. Das ist wichtig und darüber wollen wir predigen oder eine Predigt hören. Jetzt kommt sie. Ich finde das Thema ja in dem Sinne so spannend, weil es setzt letztlich voraus, dass alle, die dafür abgestimmt haben, sagen, ja, Gebet ist uns sehr wichtig. Das ist unsere Grundlage. Wir wollen beten. Wir finden das ganz wertvoll und wir sehen den Sinn darin. Aber gleichzeitig fehlt uns ein Stück weit die Motivation oder manchmal fällt es uns schwierig, ja, wie wir überhaupt ins Gebet kommen. Und man ist dann vielleicht so ein bisschen defizitorientiert. Man sagt, ja, ich sollte doch eigentlich so ein bisschen wie beim Sport machen. Man weiß, ich sollte öfters ins Fitnessstudio gehen. Aber wie es so ist, man ist manchmal auch einfach beruhigt, dass das Abo weiterläuft, ohne dass man hingeht. Und dann gibt's da noch so Verse in der Bibel, die hat man vielleicht so im Hinterohr. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, über einen Epheser 6, Vers 18. Betet und bittet zu jeder Zeit. Also in anderen Übersetzungen heißt es, betet immer oder dauerhaft oder ständig. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten, also für die anderen Gläubigen. Und auch solche Verse, ja, die schüren ja unser schlechtes Gewissen schon fast, zu sagen, ja, ich bete ja gar nicht immer. Und da gibt's ein Defizit, was ich vielleicht sehe in meinem eigenen Leben und der Wunsch, eigentlich würde ich doch mehr beten. Ich war jetzt bei der Vorbereitung ziemlich froh, dass ich einen fleißigen Beter aus unserer Gemeinde wahrgenommen habe und ihn gebeten habe, zeig uns doch mal, wie geht es immer zu beten, dauerhaft zu beten, so wie wir das hier lesen. Und er hat uns zum Glück damit hineingenommen und ein paar Videoclips geschickt von seinem Alltag, wie er es schafft, immer zu beten. Ich habe ihm zu nichts angestiftet. Wer Fragen hat, wie das geht, der Basti ist heute auch da. Er macht Kindergottesdienst. Ich hoffe, die Kinder lassen ihn auch beten. Die Messlatte ist sehr hoch, ne, wenn wir sagen, das ist eine Haltung, wie man sagt, wir beten immer. Und es ist immer dran zu beten und selber merkt man dann vielleicht genau, ja, irgendwo habe ich ja die Motivation manchmal nicht oder mir fehlt vielleicht nicht nur, also nicht die Motivation, sondern manchmal die Möglichkeiten, weil mir irgendwie das Beten so wegschwimmt, ja. Der Alltag ist so stressig, ja, beim Lidl an der Kasse, da ist man nicht immer nur da und hat Zeit und es kommen auch mal Kunden und man kann eben nicht dann im Gebet sein. Man hat Druck, man hat Familienleben, man hat sonst irgendwas, was einem ständig reinkommt und man merkt vielleicht selber, naja, mein Gebetsleben ist jetzt nicht so riesig und ausufernd und man hat das Ideal, die Messlatte ist da oben, wir müssen ganz viel beten und ich will das eigentlich auch, ich sehe das auch als wertvoll und erlebe das auch so, aber gleichzeitig eben auch ein Stück weit, ja, wie können wir eigentlich ins Gebet gehen? Jesus hat uns da einen ganzen Abschnitt dazu gegeben, weil er hat seinen Jüngern gesagt, das lesen wir jetzt, ich will euch mal sagen, bleibt dabei, bleibt ständig im Gebet und ich erkläre euch mit diesem Gleichnis, was ich euch erzähle, wie das geht und ich finde das ganz wertvoll und daraus können wir sicherlich auch einiges ziehen. Ich lese uns mal den Abschnitt vor aus Lukas Evangelium Kapitel 18. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe, die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern, doch dann sagte er sich, ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort. Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Diese Geschichte von Jesus, wie er sie erzählt, ist sehr gegenüberstellend. Wir haben hier einen Richter und wir haben auf der anderen Seite Gott, der so ganz anders dargestellt werden soll, aber gar nicht so richtig drin vorkommt, eher der böse Richter. Und gleichzeitig natürlich die Witwe, ein großes Vorbild für uns. Das soll die Person sein, zu der man eigentlich hinschaut und sagt, okay, die macht's richtig. Ja, da haben wir eine Witwe, die ständig betet, die dem Richter im Ohr liegt, die lange Zeit auch betet, die dranbleibt, die beharrlich ist, die ernst ist und die sogar damit rechnet, dass selbst der böse Richter ihr zum Recht verhelfen kann. Und deswegen bleibt sie dran. Sie rechnet also mit Gerechtigkeit am Ende und mit Recht, das sie bekommt. Also ein großes Vorbild hier in diesem Punkt. Und da ist eben dieser Richter, der sogar dann wahrscheinlich aus Eigennutz am Ende sagt, okay, ich gebe dir dein Recht. Weil er ja den Schlag ins Gesicht nicht erdulden will oder nicht haben will und die Entblößung haben will, dass ihm noch so eine Witwe, die eigentlich gar keine Rechte hat in der damaligen Gesellschaft und auch vor Gericht nichts aussagen bräuchte, weil es wird eh nicht gehört, dass sie auch noch so einen Richter dann nochmal einen angeht. Und dieses Vorbild der Witwe ist da und das sehen wir und dann sagt Jesus diesen Satz am Ende, wo er irgendwie alles drauf hinzielt und es ist die Frage, wird Jesus so einen Glaube auf der Erde finden? Wird er diesen Glauben finden, wie diese Witwe ihn gelebt hat? Oder wie sie ihn angenommen hat? Und irgendwie ist doch diese Frage auch ein Stück weit vernichtend in unseren Ohren. Vernichten in dem Sinne, dass man merkt, der Beter, die Beterin hier, die ist fleißig, die gibt sich rein, die hängt sich rein, die bleibt dran, die ist ernsthaft. Und ist das der Glaube, der in meinem Leben da ist? Wenn Jesus fragt, ja, finde ich den Glauben hier in der Gemeinde, bei uns, bei euch, bei mir? Ich glaube, die Frage ist, wie wir Jesus verstehen. Was meint er eigentlich mit Glauben? Weil ich glaube, wir hören diese Frage als Angriff auf unser Gebetsleben. Und wir hören sie eher in der Frage der Leistungsabfrage. Hast du genügend gebetet? Hast du genügend Glaubensleistung mitgebracht und das Gebet auch immer ausgeführt? Jesus sucht aber hier nicht nach Glaubensleistung. Und das kann ich euch zeigen an dem Vers 7. Wird Gott nicht umso mehr denen dienen, die zu ihrem Recht um ihnen zu helfen, die er erwählt hat. Und dann kommt danach und Tag und Nacht zu ihm rufen oder zu ihm reden. Jesus wird hier also einen barmherzigen Gott, möchte er voranstellen dem Ganzen. Und dieser barmherzige Gott steht diesem bösen Richter gegenüber, der wirklich ein Menschenverachter ist, dem es völlig egal ist, was dem Menschen angeht, er guckt einfach nur auf sich. Und dann ist im Vergleich dazu, sagt Jesus doch, schaut doch mal auf unseren Gott, auf meinen Gott, der sagt, ich bin hier, ich bin da, ich verhelfe dir zum Recht, ich habe dich ausgewählt, ich bin für dich, ich bin für dich, dass du jetzt wirklich von mir die Hilfe in Anspruch nehmen kannst, im Gegensatz zu dem anderen Richter. Der Richter, der zögernd ist, den haben wir nicht vor Augen. Wir haben den Gott vor Augen, der uns hineinnimmt und sagt, ich bin sofort da. Ich bin bald bereit zu helfen, so heißt es im Text. Und das ist eben, was wir hier sehen, diese Gegenüberstellung. Wir haben es doch mit einem Gott zu tun, der uns letztlich anfleht, dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen und nicht wie der Richter, der sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Wir haben es mit Gott zu tun, der sagt, ich bin bereit, dir zu helfen, und nicht eben mit einem Richter, der sagt, ja, ich muss erstmal alle Fakten sehen und einsehen und schauen, wie es läuft, und wenn du genügend gebracht hast mir, dann kann ich auch irgendwann mich bewegen, irgendetwas für dich zu tun. Nein, wir haben es mit diesem Gott zu tun, der dasteht und sagt, jetzt, ich bin bereit, dir zu helfen. Und die Witwe, die braucht letztlich gar nicht dieses Bedrängen eingehen. Das, was Jesus überspitzt hat in der Geschichte. Jesus sucht hier eben an diesem Punkt nicht eine Gebetsleistung, sondern Jesus sucht unsere Annahme von Hilfeleistung. So habe ich das mal genannt. Also das Annehmen, dass wir einem Gott gegenüberstehen, der sagt, ich möchte deine Gebete erhören. Ich möchte für dich da sein. Und nimmst du das an? Nimmst du genau das an? Das ist hier die Frage nach dem Glauben, den Jesus sucht. Jesus fordert genau diesen Glauben von uns, dass wir diese Hilfe annehmen. Und es ist letztlich nicht diese Pflicht, die wir haben, zu sagen, ja, du musst jetzt ganz viel beten, immer dranbleiben, immer energisch sein. Hauptsache, du hast die Leistung erbracht. Hauptsache, du bist im Gebet treu gewesen. Nein, wir haben hier ein ganz anderes Bild. Und ich stelle mir das so vor, dieser Gott, der ist ein bisschen wie ein Sanitäter, den wir auf der Straße treffen. Jetzt habe ich erst in der Tram eine Frau getroffen, die gestürzt ist und hat sich was gebrochen, ja, weil es so klitschig war und nass und regnerisch und Schnee. Und stellen wir uns vor, Gott ist wie ein Sanitäter, der im Zivil unterwegs ist, und dann fällt man hin, ich falle hin, und da kommt der angerannt und er gibt sich zu erkennen. Er sagt, ich bin da, ich kann dir helfen und ich will dir helfen. Lass uns anfangen. Und was sagt man dann? Ja, da ist natürlich, los geht's. Ich brauche Hilfe, helf mir doch einfach, ja? Und ich finde, das ist genau so ein Bild, wo wir diesen Gott sehen, der hier Jesus uns vor Augen malen will. Aber Jesus macht das eben als Gegensatz zu dem Richter. Der Richter, wie er ganz anders ist. Und in diesem Gegensatz zu dem Richter strahlt eigentlich dieser Gott uns entgegen, der wie ein Sanitäter daherkommt und sagt, ja, ich bin bereit. Bist du es auch? Also du brauchst es ja nur annehmen. Also ich bin ja schon da. Ich bin für dich. Ich will dir helfen. Und das ist, was Jesus sagt. Diesen Glauben, den will ich finden. Den Glauben, dass wir sagen, ja, da ist ein Gott. Der ist da. Der ist bereit. Und ich schlage nur die Hand ein und sage, yes, vielen Dank, dass du da bist. Ich möchte es annehmen. Und gleichzeitig haben wir trotzdem, selbst bei so einem Gottesbild, wahrscheinlich die Motivation, nicht Tag und Nacht zu beten. Wie auch immer, das, was heißt denn das auch? Ja? Darf man nicht mehr schlafen oder Tag und Nacht und immer. Wir wissen, dass eben letztlich Gott ja sagt, ich bin ja immer da, dauerhaft bin ich da. Und gleichzeitig haben wir hier die Herausforderung des Immer. Auch schwierig. Aber auch Jesus in unserem Gleichnis legt uns hier so eine kleine Spur. Und zwar macht er eine kleine Unterscheidung zwischen den zwei Wörtern sagen und rufen. Die Witwe, die sagt ihr Anliegen dem Richter. Und das ist ein Sagen, das ziemlich nüchtern ist, ziemlich neutral, ziemlich, ich sag einfach mein Anliegen und dann ist das platziert. Und dagegen sagt dann Jesus bei den Auserwählten, die Auserwählten, die rufen Tag und Nacht zu Gott, zu dem Herrn. Und dieses Rufen, das ist ein energisches Rufen, ein leidenschaftliches, ein Rufen, was auch dauerhaft ist, was immer stattfindet und vor allem, was in Beziehung stattfindet und was eigentlich ein Lebensstil ist, dass wir hineingenommen sind in ein Rufen, das unser ganzes Leben ruft, das unsere ganze Existenz ruft, das unser ganzes Sein ruft. Ich lebe in dieser Beziehung mit Gott und ich bin darin, in diesem Rufen. Und das ist eben auch das, was wir immer wieder auch sagen. Gebet ist letztlich ja, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen, dass wir in der Wirklichkeit stehen, dass Gott da ist und in dieser Wirklichkeit leben. Und es ist nicht einfach nur ein Add-on, das man so im Leben hin dazu hinstellt, das Gebet. Und deswegen muss ich da irgendwie dann gucken, dass ich im Terminkalender da noch was, einen Slot finde für das Gebet. Weil man ist so separiert als Programmpunkt. Nein, es ist ein ständiges. Und hier sind wir auch wieder bei dem Vers, den ich schon vorhin zitiert habe, Epheser 6. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Und dieses im Heiligen Geist, im Judasbrief heißt da in einem ähnlichen Vers oder ähnlichen Stelle, dass wir im Heiligen Geist beten. Und hier heißt eben, lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Wie geht das? Ich stelle mir das so vor, dass wir uns einklinken in Gottes Gebet. Dass der Heilige Geist ja in uns lebt und wir klinken uns einfach nur zu ihm ein. Wir setzen uns neben ihn und er betet. Und er gibt uns Worte, er gibt uns Gedanken, er gibt uns, was wir brauchen für unser Gebet. Und dann ist das eine ganz andere Haltung, wie wir beten. Auch in der Schwierigkeit, wenn wir sagen, ja, mir fällt es schwer zu beten. Manchmal fehlen mir die Worte. Aber der Heilige Geist will dich anleiten. Er ist da und gibt dir Worte. Und manchmal sagt man, das Gebet braucht viel Zeit oder ich würde gerne viel Zeit haben. Und mit dem Heiligen Geist kann man sagen, ja, das Gebet findet immer statt. Nicht nur, wenn du irgendwie dir Zeit freischaufelst. Oder man sagt, ich brauche feste Rhythmen in meinem Alltag, die natürlich helfen. Aber der Heilige Geist ist mit dir durch mitten im Leben. Irgendwo, wo du gerade stehst, bei der Arbeit, im Privatleben, mittendrin im Leben. Oder man sagt eben, ich brauche dafür einen bestimmten Rahmen, so eine Andacht, ich muss eine Kerze anzünden oder irgendwas anderes. Ja, auch gut. Aber beim Heiligen Geist ist man mitten im Leben, mittendrin. Beim Autofahren, ohne Hände falten bitte, aber auch im Haushalt und woanders. Das Beispiel bei der Arbeit, wo man eben ist, mitten im Leben kann man beten. Und ich stelle mir das so vor, dass das Gebet letztlich eigentlich, das ist ein bisschen wie Atmen. Das gehört dazu, das tut man automatisch, das läuft mit. Das Gebet, das Gespräch mit Gott im Alltag, wenn man einfach sagt, ich bin hier mitten in der Arbeit und ich sage jetzt, ja Gott, ich habe die Herausforderung, ich habe gerade Stress, helf mir. Oder eben, ich bin weiter in der Familie, da läuft gerade alles drunter drüber. Ja, Gott, gib mir kurz Kraft, gib mir Geduld. All die Dinge, die so im Alltag sind, dass wir sagen, wir nehmen sie damit hinein. Oder im Homeoffice, wenn man sagt, Herr, schenke mir, dass ich nicht ausraste oder wieder WLAN, dann ist man wieder dabei. Immer diese Alltäglichkeiten da Gott hineinzunehmen. Und ich glaube, das nimmt uns auch ein Stück weit den Druck, zu sagen, ja, die Motivation fehlt mir, wenn ich das Gebet aufblase und sage, ich muss am Tag 3 Stunden beten und ich schaff's nicht. Und ich scheitere immer daran. Auch wenn uns natürlich besondere Zeiten gut tun. Es gibt natürlich auch die Herausforderung, dass wir im Gebet immer auch gefordert sind, wenn wir wie bei dieser Witwe sehen, sie muss lange dranbleiben. Und manchmal ist auch dieser Gott, der uns zur Seite steht und so hilft, auch ein Gott, der uns mal warten lässt. Der sagt, ich habe nicht immer sofort die Antwort oder ich gebe dir nicht immer sofort, was man bittet und du kriegst es sofort geliefert. Und ich gebe dir manchmal einfach das, was du brauchst, später oder anders. Und dann ist man eben genau gefordert auch zu sagen, ja, und ich bleibe im Heiligen Geist, im Gebet. Ich bleibe bei ihm, ich bin da drin und ich stehe im Geist immer wieder in dieser engen Verbindung bei Gott und bitte im Gebet ständig um die Dinge und bekomme auch vom Heiligen Geist dann die Worte gesagt, die mir fehlen. Weil wie ist es doch so, man betet seit Jahren für eine Sache, vielleicht für einen Menschen, vielleicht für ein Leid, was man hat, vielleicht für eine Not, man betet seit Jahren. Und irgendwann kommt doch der Punkt, dass man sagt, ich habe doch keine Worte mehr. Ich weiß doch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe doch alles schon 150 Mal gesagt. Gott weiß es doch schon längst. Was soll ich denn noch sagen? Und an dem Punkt will ich dem Heiligen Geist vertrauen und will sagen, ich bete. Du kennst mein Anliegen und vielleicht brauche ich Worte dafür. Du kannst mir Worte geben. Und vielleicht gibt mir manchmal Gott nicht mal Worte. Vielleicht ist es die Stille, das Aushalten. Ich bin bei dir und der Heilige Geist leitet mich in diesem Gebet, in der Stille. Und wir haben es vorhin gesungen, dass dieser Blick Gottes dann vielleicht auch sich auf uns legt. Und wir merken, dass wir in dieser Gegenwart von Gott da sind. Und dass er da ist und dass er uns sieht und diese Not in unserem Herzen spürt und weiß, das ist dein Gebet. Mehr nicht. Lasst uns also im Heiligen Geist immer wieder ganz neu dieses Gebet in Anspruch nehmen. Sein Gebet in Anspruch nehmen. Ich bin hier, du bist hier. Und wir lassen uns hineinnehmen in diese Worte, die der Heilige Geist uns gibt, in die Gegenwart, die der Heilige Geist uns gibt. Ich denke, trotzdem gibt es auch manchmal Dinge, die uns helfen können, dass wir ins Gebet kommen. Ich fand es so ganz nett, dass Martin Luther vor vielen Jahren ein Buch geschrieben hat für seinen Friseur. Barber sogar. Ja, also der hat wohl einen gehabt, der sich auch um seinen Bart gekümmert hat, der Martin Luther. Der hieß Meister Peter. Und er hat tatsächlich, dieser Meister Peter war ein Friseur, hatte Schwierigkeiten im Gebet. Und typisch Martin Luther, der geht da nicht hin und sagt ihm, ja komm, lass mal kurz reden, ich habe dir drei Tipps und dann können wir, dann weißt du schon, wie es geht. Nee, Martin Luther schreibt so ein 11-Seiten-Buch und über die Frage, wie kann man beten und eine sehr theologische Ausarbeitung darüber, aber in einfacher Sprache, dass der Meister Peter das gut verstehen kann. Und dieses Buch wurde dann auch veröffentlicht wahrscheinlich, weil das Thema natürlich auch viele betrifft. Und Martin Luther nimmt in diesem Buch auf den Seiten vieles auseinander und beschreibt vieles. Und ganz am Ende nimmt er so ein Bild in Anspruch, dass er sagt, manchmal brauchen wir im Gebetsleben sowas wie ein Feuerzeug. Tatsächlich steht Feuerzeug im Urtext bei Luther, aber meint wahrscheinlich nicht so eins. Weil vor 500 Jahren gab es das wohl noch nicht so in dieser Form. Aber andere Feuerzeuge, einen Funken, etwas, ein kleines Feuerchen. Und er meint damit, manchmal braucht ein Gebet so ein Startfunke, damit ein richtiges Feuer entstehen kann, damit ein Gebetsbrand entstehen kann, so vielleicht in den Worten. Und Martin Luther meint, ja, was ist denn das, dieser Flamme? Was ist dieser kleine Funke, der uns das hilft, dass das Gebet entfacht wird, dass es losgeht, dass man starten kann, dass man anfangen kann? Und Martin Luther, der ist ja ganz nüchtern. Er sagt, ja, wir haben ja das freie Gebet in unserer Gesellschaft oder in der christlichen Kultur auch und bei uns hier in der Gemeinde sowieso auch. Wir haben ganz viel das freie Gebet. Und gerade beim freien Gebet, da braucht es manchmal so einen Funke, weil man eben nicht mehr weiß, was man sagen soll oder weil alles schon gesagt wurde. Und Luther sagt dann eben, dieser Funke, der kann manchmal ein vorformuliertes Gebet sein. Vielleicht ist es das einfachste Vaterunser, was wir kennen. Ein Psalm 23, den wir vielleicht auswendig kennen. Oder einzelne Bibelverse, einzelne Worte aus der Bibel, mit denen wir anfangen, die uns sozusagen das Gebet anzünden, dass wir warm werden, so schreibt es Luther, dass unser Herz erwärmt wird im Gebet und dann kommen wir ins Gebet hinein. Ich weiß nicht, ob das für euch motivierend ist, aber manchmal ist es vielleicht genau das der Punkt, dass wir sagen, jetzt brauche ich eine Gebetshilfe. Ich möchte mal einfach einen Vers aus der Bibel zitieren, den ich vielleicht im Kopf habe, der mir noch präsent ist. Ich möchte das Vaterunser umbeten und dann starte ich einfach mal ins Gebet hinein. Das als Motivationsstarter so zu verwenden, als Anlasser, dass wir ins Gebet hineinkommen. Wenn man im Gebet ist, dann ist es manchmal einfacher, wenn man schon mal drin ist, dann ist es manchmal einfacher weiterzubeten. Ja, da fallen mal manche andere Dinge ein. Aber eben so einen Startpunkt zu setzen, zu sagen, ja, ich brauche diesen Start, um hineinzukommen. Um in die Gegenwart Gottes hineinzugehen und genau dies zu erfahren, dass ich dann vom Heiligen Geist geleitet werde. Martin Luther hat sogar gesagt, dass der arme Barber muss die 10 Gebote runterbeten. Also ich dachte so, naja, das ist mir jetzt nicht so geläufig, aber sicherlich auch wertvoll. Ja. Aber es geht nicht explizit um den Vers oder was wir nehmen, sondern dass wir eben hineingehen in Gottes Gegenwart und uns anleiten lassen vom Heiligen Geist. Und dann eben merken, dass uns das hineinnimmt, dass wir hineingenommen werden in Gottes Gedanken. Und das ist, was uns wahrscheinlich die größte Motivation sein kann. Dass wir zum einen sehen, da ist ein Gott, der sagt, hier, ich bin doch da. Nimmst du einfach diesen Glauben an, dass ich für dich bin, dass ich da bin. Und bist du bereit auch, deine Anliegen einfach mir weiterzugeben, dich anleiten lassen im Heiligen Geist, der dir die Worte gibt. Und wir wollen das jetzt machen im nächsten Musikstück. Der Nino spielt uns ein paar Takte. Ich lade dich ein, dass du jetzt ganz Konkretes machst. Gehst ins Gebet und sagst, das ist jetzt mein Moment. Der Heilige Geist, was legt er dir ins Herz? Was sagt er dir? Was ist dein Gebet? Was bewegt dich gerade? Und was bewegt vielleicht der Heilige Geist in dir? Und du kannst es Gott bringen. Du kannst es ihm hinlegen und sagen, ich bewege das jetzt mit dir. Ich lasse mich anleiten von ihm und bin bereit für die Worte, die der Heilige Geist mir sagt.